Ihr Lieben, ganz herzlich grüße ich euch und freue mich auf die nächsten Minuten, auf die nächste halbe Stunde, wo wir miteinander auf das Kreuz schauen wollen. Ich würde gerne, wir haben jetzt lang gesessen, dass wir nochmal aufstehen, ich würde ein kurzes Gebet gerne sprechen und dann schauen wir ins Wort. Und lieber Herr Jesus, also danken wir dir jetzt für diese Zeit, die vor uns liegt. Danke für die Möglichkeit, miteinander in dein Wort zu schauen und miteinander dich zu betrachten, von dir zu lernen. Und da bitten wir dich, Herr, dass du uns mit deinem guten Geist unsere Herzen öffnest. Herr, mein Gebet ist, dass wir wirklich eine neue Perspektive über dich bekommen, darüber, Herr, was das Kreuz ist und welche Kraft von diesem Kreuz ausgeht. Danke, dass wir jetzt zusammen versammelt sein dürfen und ich bitte um deinen Segen. Amen. Der Künstler Holtman Hunt lebte Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, hat ein Herzensanliegen gehabt. Er hat sich die Kunst links und rechts neben sich angeschaut und sagte, das ist alles so oberflächlich, das ist alles so kurz gedacht, ich möchte gegen die Oberflächlichkeit der zeitgenössischen Kunst der damaligen Zeit aktiv vorgehen. Und ich möchte Bilder malen, die tiefgründig sind, die etwas sagen. Und so reiste er nach Jerusalem, 1870 bis 1873, mietete sich dort ein Haus mit einem Flachdach und ging mehr oder weniger täglich auf dieses Flachdach und malte ein Bild. Und dieses Bild trägt den Titel Der Schatten des Todes. Ein Bild, was recht bekannt ist, liebe Techniker, der Präsenter funktioniert noch nicht ganz. Der ist an, ja. Das ist dieses Bild der Schatten. Oh, jetzt funktioniert es. Ja, danke. Das ist dieses Bild der Schatten des Todes. Ich weiß nicht, ob ihr es dort hinten in der letzten Reihe gut erkennen könnt. Lasst mich das mal kurz mit ein paar Worten beschreiben. Wir sind hier in der Zimmermannswerkstatt von Jesus. Er steht hier inmitten von Holzspänen neben einem Sägeblock, wo die Säge abgelegt ist. Sein Blick ist gen Himmel gerichtet und der Ausdruck ist irgendwie Schmerz, Verzückung, vielleicht auch beides. Zugleich streckt er seine Arme nach oben und das Abendlicht, die hier durch die offene Tür in die Werkstatt hineinfällt, wirft einen Schatten nach hinten, ein Kreuz. Und dieses Regal hinten, wo die Werkzeuge aufgeführt sind, symbolisiert mehr oder weniger den Querbalken des Kreuzes. Und die Hammer und die Nägel auf diesem Regal, das Werkzeuge soll für die Nägel und für den Hammer während der Kreuzigung stehen. Daneben kniet eine Frau, die Hände auf der Truhe, vermutlich die Geschenke der Weisen. Und sie schaut nach hinten und starrt eben dieses Kreuz, dieses Schatten des Kreuzes hinten an. Und man merkt es nicht richtig, aber man merkt, hier ist Schrecken. Sie starrt es scheinbar an und kann damit nicht richtig umgehen. So ausgedacht diese Szene aus historischer Perspektive ist, so wahr ist sie aus theologischer Perspektive. Die Aussageabsicht dieses Bildes ist die, dass der Künstler sagen wollte, von Geburt an, von Anfang an war das Kreuz im Leben Jesu präsent. Es warf seinen Schatten voraus. Und es war eben nicht nur präsent von Anfang an, das Kreuz gab dem irdischen Dienst Jesu hier auf der Erde tatsächlich erst die wahre Bedeutung. Erst durch das Kreuz wurde der Dienst Jesu, der vordergründig auch scheinbare Momente der Schwachheit und Begrenztheit aufwies, erst durch das Kreuz wurde der irdische Dienst zum Ruhm und zum Sieg Jesu und seines sendenden Vaters. Von Anfang an da. Der Schatten des Kreuzes von Anfang an da. Und nur von diesem Schatten her bekommt der irdische Jesus Bedeutung und Ruhm und Sieg in seinem Leben. Ich möchte heute Morgen meine Predigt anhand dieses Bildes ein bisschen gliedern. Ich möchte mit uns ein paar Minuten nehmen, dass wir zuerst auf diesen vorderen Jesus schauen, auf diesen menschlichen Jesus, den vordergründigen Jesus. Und dann in einem zweiten Part wollen wir dahinter schauen, uns den Schatten angucken, das Kreuz angucken, was den irdischen Jesus und seinen Dienst erst bedeutsam macht und Sieg und Ruhm verleiht. Und so ist die Überschrift meiner Predigt heute nicht der Schatten des Todes, sondern die Kraft des Todes, die in dem Kreuz steht, die vom Kreuz ausgeht. Die Bibel stellt uns einerseits einen Jesus vor, der bedürftig war, sozialen Strukturen unterworfen, emotionalen Kämpfen ausgeliefert, so wie wir es wahrscheinlich tagtäglich auch erleben. Lasst mich einfach ein paar Beispiele anführen. Der Dienst des Menschen Jesus auf der Erde. Jesus begann seinen Dienst hungrig. Matthäus 4, Vers 2, schreibt Matthäus, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich und es kam dann zu der Versuchungsgeschichte. Hunger ist eines der extremsten Empfinden eines Menschen, eine der extremsten Erfahrungen neben Durst überhaupt. Und wenn Hunger zu lange andauert, dann verändert sich der Mensch in seinem Wesen. In den 40er Jahren, lass mich mal dieses Beispiel anführen, hat der US-amerikanische Wissenschaftler Ansel Keys ein aus heutiger Perspektive sehr fragwürdiges Experiment durchgeführt. Heute wird es wahrscheinlich keiner mehr machen oder es würde gar nicht mehr genehmigt werden. Ansel Keys nahm 36 Personen und hat ihnen über 3 Monate hinweg nur die Hälfte der Kalorien zur Verfügung gestellt, die ein Mensch eigentlich täglich braucht. 3 Monate lang nicht gar nichts, sondern einfach nur die Hälfte. Als die Zeit zu Ende war, hat der Ansel Keys einfach mal ein bisschen zusammengetragen und hat analysiert, was sind die Folgen dieses Hungers, der stetig da war und dem die Menschen ausgesetzt waren. Die waren dramatisch. Nach 3 Monaten, zum Teil auch schon vorher, bemerkte er, dass die Menschen apathisch wurden. Sie nahmen links und rechts von sich kaum noch was wahr, zogen sich zurück in die Ecke und lebten in einem apathischen Zustand, irgendwie fern der Realität. Er bemerkte, dass sich diese Menschen nur noch um Dinge oder für Dinge interessierten, die irgendwie mit Essen zu tun hatten. Für alles andere waren diese Menschen nicht mehr zu begeistern. Und das gipfelte darin, dass die Mehrheit der Menschen anfing, vom Kannibalismus zu träumen. Hunger macht was mit Menschen, verändert Menschen. Und wenn Jesus hier 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat, dann hat er einen Hunger erlebt, der viel mehr war als nur eine Lust auf Essen. Da kam Schwäche langsam. Da kam wirkliche Versuchung und es wundert nicht, dass der Satan genau jetzt zu Jesus herantrat und ihn jetzt versuchte, in diesem Moment der Schwäche. Er begann seinen Dienst hungrig. Jesus begann seinen Dienst, endete seinen Dienst durstig. Johannes schreibt oder beschreibt die Szene am Kreuz, als das Ganze zum Ende hinging, mit den Worten: Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: mich dürstet. Wenn Johannes sagt, damit die Schrift erfüllt würde, bezieht er sich auf Psalm 22, Vers 16, wo der Psalmist vorausschauend sagt, über Jesus sagt: meine Kraft ist vertrocknet, wie gebrannter Ton, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Er begann seinen Dienst hungrig. Er beendete seinen Dienst durstig. Jesus weinte inmitten seines Dienstes. Auch das ist eine ganz spannende Stelle. Als einer seiner besten Freunde oder liebsten Freunde verstarb, Lazarus, Johannes 11, kommt Jesus eben in das Dorf, er kommt zu Lazarus und wir lesen von folgender Begebenheit in Vers 33 bis 35, Johannes 11. Als nun Jesus sie weinen sah in dem Haus des Lazarus, also die ganze Trauergesellschaft, und die Juden weinen, die mit ihm gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Das Spannende an dieser Stelle ist, wir haben zweimal die Bemerkung, Vers 33, Vers 35, dass dort Weinen im Haus war. Vers 33, einmal die ganze Sippschaft dort, die Trauergesellschaft weinte. Und wenn in Vers 35 von Jesus gesagt wird, Jesus weinte, sind das zwei unterschiedliche Begriffe im Griechischen. Das erste weinte in Vers 33 ist ein Weinen herkommend vom rituellen Denken her, von einem rituellen Beklagen eines Menschen. Da haben Leute ein Weinen angestimmt und angeklagt. Sie weinten dieses rituelle Weinen. Und Vers 35 ist im Griechischen ein Begriff, den man übersetzen muss. Und er brach in Tränen aus. Tiefe emotionale Betroffenheit. Hier kultisches Weinen, hier kommt Jesus rein und die Situation ergreift ihn dermaßen, wir müssen hier wörtlich übersetzen, er brach in Tränen aus. Jesus ordnete sich anderen Autoritäten unter. Als Jesus in den Tempelbezirk kam, nachdem er in Jerusalem eingereist war, kommen Juden zu ihm und stellen ihm die provokante Frage: Jesus, wie sieht es aus? Müssen wir den Römern Steuern geben und ihnen unterordnen oder müssen wir ihm die Steuern verweigern und uns so gegen sie auflehnen und rebellieren? Da sagt Jesus, Matthäus 22, 21, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Er ordnet sich unter. Jesus erlebte Ablehnung und Feindschaft. Das zu Beginn seines Dienstes und das zum Ende seines Dienstes. Lukas 4 berichtet von der Situation, Jesus ist in Nazareth, seinem Heimatdorf, er predigt in der Synagoge, offenbart sich aus dem Messias und die Leute, die diese Predigt hören, sagten: Mensch, ist das nicht der Sohn Josefs, der hier diesen Anspruch erhebt, der Messias zu sein? Und dann wird weiter diskutiert und wir lesen zum Abschluss der Situation Lukas 4, Vers 29. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Damals schafften sie es nicht, Lukas berichtet, und er trat einfach durch ihre Mitte hindurch. Und am Ende seines Dienstes, Lukas 23, 21, sie aber schrien dagegen und sagten: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er erlebte Ablehnung und Feindschaft. Sein Dienst war davon eingeklammert. Jesus starb am Kreuz von Golgatha. Das ist die eine Seite. Das ist die vordergründige Seite, erinnert euch an das Bild, der Mensch Jesus, der in seiner Zimmermannswerkstatt steht. Und sein Dienst hier auf der Erde war davon geprägt, dass er auf physischer, emotionaler wie auch sozialer Ebene hautnah mitbekommen hat, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er war Mensch. Er diente als Mensch und hat umfassende Erfahrungen gemacht. Aber hinter diesen menschlichen Erfahrungen ist das Schatten des Kreuzes. Und zwar von Anfang an. Und dieser Schatten des Kreuzes stellt deutlich heraus, dass er bei alledem mehr war als einer von vielen und sein Dienst mehr gab, als ein Mensch irgendwo anders herbekommen könnte. Schaut mal, ich möchte das Ganze jetzt mal gegenüberstellen. Jesus begann seinen Dienst durstig, ja, aber durch das Kreuz ist er das Brot des Lebens. Johannes 6, aber diese Stelle, wo Jesus mit den Massen diskutiert, und wir lesen von der Aussage, dass Jesus sich zu den Massen stellt und sagt: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Der Hintergrund hier ist der: Da sind diese 5000 Leute, werden von Jesus gespeist, werden satt gemacht, es kommt die Nacht, alle schlafen, Jesus reist in der Nacht weg. Die Leute wachen auf, Jesus ist nicht mehr da, sie haben Hunger. Sie folgen ihm, sie finden ihn und sie sagen, Herr, bitte nochmal, wir haben Hunger. Und Jesus sagt, nein, ihr habt mich nur aufgesucht, weil ihr um das Diesseitige bemüht seid, nicht um das Jenseitige. Ihr müsst an mich glauben, an die Person, die hinter dem Wunder stand. Und dann kommen die Juden und sagen, ja Mensch, wir haben zwar ein Wunder erlebt, Jesus, ist aber gar nicht so spektakulär. Der Moses, der hat das noch viel spektakulärer gemacht. Moses, der hat Brot vom Himmel regnen lassen, Jesus. Du hast nur von etwas vorhandenem Meer gemacht. Wo ist hier deine Bedeutung? Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus sagt, ihr lieben Leute, das Wunder von Moses ist nur ein Hinweis auf mich. Ich muss Moses nicht gleichgeartet sein, Moses dient mir. Ich bin das wahre Brot aus dem Himmel. Ich bin die wahre Gabe Gottes, nicht das Manna von Mose. Mein Leib, gekreuzigt hier auf Golgatha, das ist die wahre Gabe Gottes. Und wenn ihr dieses Brot esst, bildlich gesprochen, das glaubt, in euch aufnehmt, dann habt ihr ewiges Leben. Er begann seinen Dienst hungrig, aber er ist das Brot des Lebens. Jesus beendete seinen Dienst durstig, aber durch das Kreuz schenkt er uns lebendiges Wasser. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. So wie Wasser für Leben steht, Leben schenkt und Leben erhält, so werde ich Wasser für euer geistliches Leben geben. Jesus weinte, aber durch das Kreuz wischt er unsere Tränen ab. Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und ist das nicht toll? Dass der unsere Tränen abwischen wird, derjenige war, der geweint hat? Nicht kultisch, rituell, vom Herzen? Der meine Tränen abwischen wird, und das tut er schon im Hier und Jetzt, das ist kein billiger Trost, Leute. Diese Perspektive, die uns hier vorausgemalt wird, ist eine Perspektive, die wir zum Teil schon hier und jetzt erleben können. Noch ist nicht alles gut. Aber der Mann, der geweint hat, ist derjenige, der auch jetzt schon Tränen abwischt, durch das Kreuz. Jesus ordnete sich anderen Autoritäten unter, ja. Aber durch das Kreuz ist ihm doch alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Wie der Missionsbefehl Matthäus 28 und die anderen Stellen deutlich herausstellen. Jesus erlebte Ablehnung und Feindschaft, aber durch das Kreuz opferte er sich für die gesamte verfallene Welt. Und hier möchte ich noch mal kurz ein paar Minuten einhaken und diesen Gedanken noch einmal vertiefen. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das Neue Testament, liebe Leute, lässt überhaupt keinen Zweifel dran, wie dieser Sühnetod gewertet und bewertet werden soll von uns Menschen, die wir davon lesen und davon mitbekommen. Und gerade das Johannesevangelium sticht hier ganz besonders heraus, gepaart mit der Offenbarung. Johannes macht deutlich, als Jesus unterwegs war nach Jerusalem, die Passion kurz vor ihm stand, er in Jerusalem angekommen ist, vor den Türen der Kreuzigung, vor den Türen der Passion stand, zitiert Johannes Jesus mit den Worten, und wo Jesus dann sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Und der Spannungsbogen, den Johannes hier aufbaut im Johannesevangelium, ist sehr interessant und sehr, sehr vielsagend. Jetzt ist die Stunde gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Jetzt, wo ich in Jerusalem bin, jetzt, wo die Passion beginnt, und zwar nur jetzt. Das ist die Stunde und der Moment der Verherrlichung. Und diese Stunde ist im Johannesevangelium eine Frage, die immer wieder aufkommt. Herr, wann verherrlichst du dich? Herr, wann zeigst du deinen Ruhm und deinen Sieg und deine Ehre? Johannes Kapitel 2. Das erste Wunder Jesu zu Kana. Der Wein geht aus, Maria bekommt davon mit, geht zu Jesus und sagt ihm, Verse 1 bis 3, Jesus, der Wein ist leer. Und diese Bitte war viel mehr als nur Information. Hier schwang wohl der Gedanke mit, Herr, der Wein ist leer, jetzt ist die Zeit, jetzt verherrliche dich und jetzt zeig, wer du bist. Und dann kommt die harte Antwort Jesu, Vers 4. Und Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Johannes 7. Ähnliches Gedankenmuster. Die Brüder von Jesus wollen nach Jerusalem gehen, um dort entsprechende Feste zu feiern. Und sie kommen zu ihm in Vers 4 und sie sagen, du, Jesus, niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, zeige dich doch der Welt. Der Gedanke ist hier, Herr, wenn du darauf aus bist, bekannt zu werden, dann handel doch nicht im Verborgenen. Dann erwarten wir, dass du jetzt an die Öffentlichkeit trittst. Geh nach Jerusalem, in die Massen, zu den Massen. Und die Aussage Jesu in Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Und jetzt ist er in Jerusalem, vor den Toren der Passion. Und Jesus sagt, die Stunde ist jetzt da. Vater, verherrliche mich jetzt. Die Verherrlichung Gottes, die Verherrlichung Christi, kommt nur von Golgatha her. Nicht von Wundern, die er getan hat, nicht von Menschenmassen, die ihm gefolgt sind, von Golgatha. Was heißt das, Herr, verherrliche mich? Der Begriff Herrlichkeit ist ein sehr spannender Begriff. Herrlichkeit meint zum einen die Essenz der Existenz eines Wesens. Lass mich das mal runterbrechen. Herrlichkeit meint die Attribute allesamt versammelt an einem gesonderten, an einem Punkt. Das bedeutet, alle Eigenschaften Gottes, Liebe, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Gnade, Souveränität, all diese Eigenschaften geballt, versammelt an einem Ort, an einem Punkt, ist der erste Aspekt. Beispiel, vielleicht kann man das vergleichen mit einem Personalausweis. Da habe ich eine Karte, wo die wesentlichen Informationen zu mir als Person auf eine Karte runtergebrochen an einem Ort sind. Das ist der erste Gedanke von Herrlichkeit. Alle Eigenschaften Gottes an einem Ort. Und dann kommt der zweite Aspekt. Und dieser Ort, wo alle Attribute, alle Eigenschaften Gottes versammelt sind, das ist ein Ort geprägt von Wucht, von Majestät, von Glanz, von Licht. Und diese zwei Aspekte meinen Herrlichkeit. Herr, verherrliche mich. Bedeutet, Herr, trage du jetzt dazu bei, dass durch die Passion alle Eigenschaften des Gottseins, der ich bin, jetzt an diesem einen Ort geballt da sein werden, mit Licht, mit Wucht, mit Majestät, mit Glanz. Hier sollen alle Eigenschaften an diesem einen Ort jetzt sichtbar werden. Verherrliche mich. Das ist Golgatha. Es ist nicht Niederlage. Es ist nicht der grausame Gott. Es ist die Verherrlichung Christi. Alle Eigenschaften des Gottseins Gottes, Herr, Vater, jetzt zu dieser Zeit mit Macht und mit Glanz und mit Licht gepaart. Und Johannes greift diesen verherrlichten Christus auf in der Offenbarung und stellt uns ihn in der Offenbarung vor als ein Lamm, was gerade deswegen angebetet und angepriesen wird. Offenbarung 5, Vers 12. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Amen. Das ist der verherrlichte Christus. Seine Attribute geballt an einem Ort, gepaart mit Glanz und Herrlichkeit und Licht. Und Leute, was für eine Perspektive haben wir, diesen verherrlichten Christus eines Tages zu sehen? John Piper hat mal was ganz Tolles gesagt. Und er sagte: Vielleicht standen wir am Grand Canyon oder am Fuß des Kilimanjaro oder beobachteten einen atemberaubenden Sonnenuntergang in der Wüste und erlebten für einen flüchtigen Augenblick das Glück reiner Bewunderung. Das ist es, wozu wir erschaffen sind. Das Paradies wird kein Spiegel sein. Es wird die Vorführung von Majestät sein, aber nicht unserer, des Lammes, des verherrlichten Christus. Den werden wir bestaunen dürfen. Golgatha ist Verherrlichung. Jesus starb, ja, aber durch das Kreuz vernichtete er die Macht des Todes. Und so schauen wir heute auf Golgatha. Und wir haben diesen Mann vor unseren Augen, der auf der einen Seite als Mensch unterwegs war, als Mensch gedient hat, der es wusste, was es bedeutet, Mensch zu sein, in ganz, ganz vielen Facetten, der sich mit uns identifizieren kann und wo der Hebräerbriefschreiber sagt, und er wird Mitleid mit uns haben, wenn wir uns ihm nahen. Und auf der anderen Seite einen Mann, der so viel mehr ist, wo Golgatha zeigt, mehr als ein Mensch und die Gabe viel mehr, als wo du irgendwo sonst etwas bekommst. Lasst mich euch einen kurzen Videoclip zeigen, wo dieser Gedanke, er ist mehr, sehr schön rüberkommt. Ihr müsst euch ein bisschen konzentrieren. Ihr müsst ja immer wieder was mitlesen. Mal ein Schlagwort, mal einen kurzen Satz. Und ihr werdet merken, irgendwann mal werden diese Wörter so schnell, dass ihr gar nicht mehr mitlesen kann. Es ist nicht schlimm, das ist ein Stilmittel, das ist gewollt so. Ja? Die Begriffe, die wichtig sind, die sind länger da und es geht darum, dass eben ein paar Gedanken hängen bleiben und die ganzen Aufzählungen nicht unbedingt, aber Hauptsache dieser Gedanke, er ist mehr, bei euch hängen bleibt. Also lasst mich das mal als Verdeutlichung euch hier kurz vorspielen. bisschen schwierig zu lesen zum Teil, aber der Gedanke ist eben der, geboren wie wir, keine Macht, keine Ehre, kein Ruhm und keine Anerkennung, wirkte nur 3 Jahre in einem Feld, in einem Bereich, der so groß ist wie der 20. Teil von Deutschland. Aber seine Botschaft wuchs und wächst bis heute. Er lehrte an keinen Universitäten, er sprach nur mit Menschen. Und seine Botschaft wächst. Warum? Weil das Kreuz hinter ihm stand, von Anfang an. Ich habe lange überlegt bei der Vorbereitung, Andreas, wie wendest du das Ganze an? Wie brichst du das auf den Alltag runter, wenn das unser Herr ist, der hier auf dem Kreuz hing? Einerseits Mensch, andererseits so viel mehr. Ich habe mir gestern Abend Gedanken gemacht, habe sie heute Morgen komplett über Bord geworfen. Weil mir eine Aussage, ein kleines Zitat, was ich vor ein paar Jahren in der Süddeutschen Zeitung einfach nicht aus dem Kopf ging. Ich dachte, ich werde uns einfach mal mit diesem Gedanken mehr oder weniger entlassen. Passend zur Osterzeit habe ich in der Süddeutschen Zeitung vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre das waren, aber es ist schon ein paar, 2, 3 Jahre her, Folgendes gelesen. Und der Autor der Kolumne schrieb Folgendes. Wenn der Satz, Jesus lebt, geglaubt würde, müssten den Christen eigentlich Flügel wachsen. Die Gemeinden müssen vor Kraft strotzen. Ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und jedem ins Ohr brüllen, Gott lebt, wirklich er lebt. Stattdessen stehen sie mit allen anderen im Stau auf der Autobahn. Lass mich das ruhig auf Karfreitag übertragen. Wir haben heute noch nicht Ostern, aber die Osterbotschaft ist ohne Karfreitag nicht denkbar. Wir müssten in die Welt hinaus brüllen, er lebt. Aber wir stehen mit den Autos im Stau. Eine sehr provokante Aussage. Man fühlt sich ja fast schon angegriffen, wenn man das liest. Und sicherlich können wir diese Aussage nicht auf jeden Christen und auf jede Gemeinde pauschal übertragen. Das ist zu kurz gegriffen, das ist mir völlig klar. Aber Leute, ich glaube, an Karfreitag und an Ostern müssen wir uns das einfach mal sagen lassen. Und ich glaube, Karfreitag und Ostern ist der beste Tag, um uns das einfach mal sagen zu lassen. Warum? Weil das das Herz unseres Glaubens ist. Weil Golgatha von Anfang an hinter Christus als Schatten stand. Hier ist die Herrlichkeit Gottes präsent an diesem einen Ort. Warum brüllen wir nicht hinaus, der Herr lebt? Warum stehen wir im Stau auf dem Weg zum Urlaub? Lasst uns das Kreuz hochhalten. In einer Zeit, wo wir darüber diskutieren, Kruzifixe aus Klassenräumen und öffentlichen Gebäuden runterzunehmen, lasst uns das Kreuz hochhalten. Indem wir darüber reden, indem wir bekennen, welche Kraft vom Kreuz ausgeht. Amen.